Ihr Halbbruder überlebte sie nicht lange. Obwohl Rhaenyra tot war und sich Aegon der Jüngere in seiner Gewalt befand, hatte Aegon der Zweite immer noch viele Feinde. Sie kämpften aus Angst vor seiner Rache jetzt ebenso verbissen wie zuvor. Als Lord Barros Baratheon endlich mit seiner Streitmacht gegen die Reste von Rhaenyras Truppen in die Schlacht zog, hätte er die Wende herbeiführen können. Doch Lord Barros fiel in der Schlacht an der King's Road. Die jungen Flusslords, die man die Knaben nannte und die mit ihrem Heer Baratheon besiegt hatten, standen zuletzt nur einen Steinwurf vor der Stadt. Gleichzeitig kam Lord Stark mit einem weiteren Heer die King's Road herunter. Da riet Lord Corlys Velaryon, der aus dem Kerker befreit und begnadigt worden war und nun im kleinen Rat des Königs diente, Aegon den Zweiten sich zu ergeben und das Schwarz anzulegen. Doch der König weigerte sich und wollte seinem jungen Neffen ein Ohr abschneiden lassen, als Warnung an dessen Unterstützer. Er stieg in seine Sänfte, um sich in seine Gemächer tragen zu lassen, und bekam noch einen Becher Wein mit auf den Weg. Als die Eskorte mit der Sänfte des Königs am Ziel eintraf, zogen seine Begleiter den Vorhang zur Seite. Der König war tot, mit Blut auf den Lippen. So endete Aegon der Zweite, vergiftet von den Männern, die ihm gedient hatten. Denn sie hatten das Ende erkannt, auch wenn er es nicht sehen wollte. Das zerrissene, zerschmetterte Reich litt noch einige Zeit, aber der Drachentanz war vorüber. Jetzt erwarteten die sieben Königslande die falsche Dämmerung, die Stunde des Wolfes, die Herrschaft der Regenten und der gebrochene König. Aus Erzmeister Gyldains Targaryen-Geschichte. Auf Dragonstone hörte man keinen Jubel. Stattdessen hallten Schreie durch die Gänge und über die Treppen des Meerdrachenturms. Sie gelten aus den Gemächern der Königin, wo Rhaenyra Targaryen in den Wehen lag. Der Geburtstermin war noch einen Mond entfernt, doch die Nachrichten aus King's Landing hatten einen schwarzen Zorn in der Prinzessin entfacht, als wäre das Kind in ihr ebenfalls wütend und wollte sich deshalb auf die Welt kämpfen. Die Prinzessin fluchte ohne Unterlass und rief den Zorn der Götter auf ihre Halbbrüder und deren Mutter, die Königin, herab. In allen Einzelheiten schilderte sie die Qualen, die sie ihnen bereiten würde, ehe sie ihnen zu sterben erlauben würde. Auch das Kind in ihrem Leib verfluchte sie, berichtet Pilz. »Raus mit dir«, schrie sie und zerkratzte sich ihren geschwollenen Bauch, während ihr Maester und die Hebammen versuchten, sie zurückzuhalten. »Ungeheuer, Ungeheuer, raus mit dir, raus mit dir, raus mit dir!« Als das Kind schließlich auf die Welt kam, entpuppte es sich tatsächlich als Ungeheuer. Ein totgeborenes Mädchen, missgestaltet und entstellt, mit einem Loch in der Brust, wo das Herz hätte sitzen sollen, und einem schuppigen Stummelschwanz. So beschreibt zumindest Pilz das Kind. Der Zwerg erzählt uns, er selbst habe das arme Geschöpf in den Hof getragen, um es zu verbrennen. Am nächsten Tag, als der Mohnblumensaft ihre Schmerzen etwas gelindert hatte, verkündete Prinzessin Rhaenyra, der Name des toten Mädchens sei Visenya. Sie war meine einzige Tochter und sie haben sie umgebracht. Sie haben meine Krone gestohlen und meine Tochter ermordet und dafür werden sie bezahlen. Zu Beginn des Krieges wurde Aegon II. Hauptsächlich von Lord Hightower, Lord Lannister und schließlich von Lord Baratheon unterstützt. Lord Tully wollte für den König kämpfen, doch er war alt und ans Bett gefesselt, und sein Enkel widersetzte sich ihm. Rhaenyras wichtigste Unterstützer waren ihr Schwiegervater Lord Velaryon, ihre Base Lady Jane Arryn und Lord Stark, obwohl seine Unterstützung erst nach und nach eintraf, da er vor dem Winter noch so viele Leute wie möglich bei der Ernte einsetzte. Lord Greyjoy griff die Westlande in ihrem Namen an, was König Aegon zutiefst entsetzte, da er um seine Unterstützung geworben hatte. Die Tullys schlossen sich schließlich gegen den Wunsch des verstorbenen Lord Tully Rhaenyra an. Die Tyrells hielten sich aus dem Krieg heraus, ebenso die Dornischen. Auf Dragonstone, wo die Targaryen seit langer Zeit herrschten, betrachtete das gemeine Volk seine wunderschönen fremden Herrscher nahezu als Götter. Viele Mädchen, die von Targaryen-Lords entjungfert wurden, fühlten sich gesegnet, wenn Drachensaat in ihrem Schoß aufging, und deshalb können viele Bewohner Dragonstones von sich behaupten, oder zumindest vermuten, dass etwas Targaryen-Blut in ihren Adern fließt. Pilz hat eine einleuchtende Erklärung, wer der Vater von Adam und allen sein könnte. Er behauptet, Lord Corlys selbst habe die Jungen gezeugt damals, als er viel Zeit in den Werften von Holk verbrachte, wo Marildas Vater Schiffsbauer war. Corlys hatte die Jungen nicht anerkannt und sie lebten weit entfernt vom Hof, solange die hitzköpfige Rhaenys noch lebte. Nach ihrem Tod ergriff Lord Corlys die Gelegenheit beim Schopf und nahm die Jungen als seine Söhne an. Zumindest in gewisser Weise. Als Rhaenyra erfuhr, dass Hugo Hammer und Ulf der Weiße sie in der ersten Schlacht bei Stolperstadt verraten hatten, geriet sie so sehr in Wut, dass sie befahl, auch die anderen Drachensamen, die auf ihr Geheiß hin Drachen bestiegen hatten, in den Kerker zu werfen, darunter auch Adam Velaryon, der aber von der Seeschlange gewarnt wurde und fliehen konnte. Der junge Sir Adam starb tapfer in der zweiten Schlacht bei Stolperstadt und stellte so seine Treue unter Beweis. Als seine Gebeine im Jahre 138 von Burg Raventree nach Driftmark überführt wurden, bestand die Inschrift, die Lord Allen auf dem Grab seines Bruders anbringen ließ, nur aus einem Wort: Treu.